HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Viele Menschen machen inzwischen einen großen Bogen um das Frankfurter Bahnhofsviertel mit seiner offenen Drogenszene. Zu viel Elend und zu viel Kriminalität auf engstem Raum. Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller fordert schon lange eine Waffenverbotszone für das Viertel. Bisher konnte sich aber die Politik in Frankfurt darauf nicht einigen. Doch nun wird es sie geben, denn Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD hat dies verfügt. Frankfurt-Reporter Frank Angermund.
Die Zahlen, die Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller aus dem Bahnhofsviertel mitbringt, sind erschreckend. Auf der kleinen Fläche von knapp 40 Fußballfeldern, zwischen dem Hauptbahnhof und der Weserstraße, zwischen Gutleut und der Mainzer Landstraße, passieren jedes Jahr 10.000 Straftaten. So viele wie in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Stefan Müller sagt, die Zahlen haben sich seit 2019 verdreifacht.
Es sind allein jede Menge Taschendiebstähle, jede Menge Körperverletzungsdelikte und eben auch 300 Delikte jedes Jahr, die unter Einsatz von gefährlichen Gegenständen, Waffen oder Messern umgesetzt werden. Das ist die Gefahr.
Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD hatte im Wahlkampf versprochen, eine Waffenverbotszone einzurichten. Da es in der Römerkoalition dafür aber keine Mehrheit gibt, hat er jetzt eine Verbotszone per Verfügung auf Grundlage des Waffengesetzes erlassen. Neben den gesetzlich verbotenen Waffen sind jetzt auch Messer mit einer Klingenlänge von 4 bis 12 Zentimetern verboten.
Jede Attacke weniger, jede Messerattacke weniger, ist erstmal ein Mehr an Schutz vor potenziellen Gewalttaten. Und es ist eben Opferschutz.
Im Bahnhofsviertel stoßen drei unterschiedliche Szenen aufeinander. Das klassische Rotlichtmilieu, die Partyszene und die offene Drogenszene. Ein Kriminalitätsschwerpunkt. Aus diesem Grund kann die Polizei auch ohne Waffenverbotszone anlasslos kontrollieren. Doch die Verbotszone ermöglicht es, die verbotenen Waffen ohne Bürokratie einzuziehen und auch nicht wieder zurückgeben zu müssen. Polizeipräsident Müller.
Insoweit, glaube ich, haben wir einen erheblichen Mehrwert, insbesondere bei den Messern, die zwischen 4 und 12 Zentimeter feststehend oder feststellbar sind. Das ist bisher nicht umfasst vom Waffengesetz und die dürfen wir jetzt bei Kontrollen sofort einziehen. Und es gibt zudem noch ein Bußgeld von der Stadt, was abschreckend wirken wird.
Wie hoch die Bußgelder sein werden, das steht noch nicht fest. Irgendwo zwischen 150 und 10.000 Euro, je nachdem, wie oft jemand erwischt wird. Stellt sich die Frage, warum nicht schon früher eine Waffenverbotszone eingerichtet wurde. Ordnungsdezernentin Annette Rinn von der FDP.
Ich hätte theoretisch vor einem Jahr auch schon das alleine machen können, aber da wären aus gesetzlichen Gründen, dadurch, dass jetzt das erst geändert wurde, keine Messer mit einer Klingenlänge zwischen 4 und 12 Zentimetern drin gewesen. Und damit hätten wir nur verboten, was ohnehin verboten ist. Von daher haben wir das nicht gemacht.
Doch die Grünen und Teile der SPD sind gegen eine Waffenverbotszone. Beide sind Teil der Römerkoalition mit FDP und Volt. Für sie ist es nicht erwiesen, dass das Verbot irgendeinen Nutzen hat. Oberbürgermeister Mike Josef sagt, dies sei der einzige Punkt, an dem sich die Römerkoalition beim Thema Bahnhofsviertel nicht einig sei. Deshalb lässt er die Waffenverbotszone auch evaluieren, also wissenschaftlich bewerten.
Und auf dieser Grundlage kann man ja jederzeit auch von Seiten des Stadtparlaments beispielsweise denn entscheiden, wenn man merkt, es funktioniert gut, dass dann das Parlament das auch nochmal über eine Gefahrenabwehrverordnung entscheiden kann. Die Möglichkeit hat das Parlament.
Da er keinen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach der Gefahrenabwehrverordnung für die Waffenverbotszone hat, sind Teppichmesser, Baseballschläger oder Tierabwehrspray auch nicht verboten. Dies ist rechtlich nicht möglich.
Die Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel ab dem 1. November. Was das genau bedeutet, hat uns Reporter Frank Angermund erklärt. Und wir bleiben in Frankfurt. Wenn's kalt wird, kann man zu Hause einfach die Heizung aufdrehen. Obdachlose haben diese Möglichkeit nicht. Für sie werden die kalten Nächte jetzt zur Herausforderung. Für sie kann es sogar lebensgefährlich werden, denn sie könnten auf der Straße erfrieren. Um das zu verhindern, hat in Frankfurt am Donnerstag die Winteraktion für Obdachlose begonnen. Ein Kältebus ist wieder unterwegs. Marie-Katharine Fromm berichtet.
Der weiße Kleinbus sieht von außen unauffällig aus. Nur ein kleiner oranger Schriftzug verrät, dass es sich um den sogenannten Kältebus handelt. Aber mit ihm können die Sozialarbeiter Leben retten. Jede Nacht fahren sie durch Frankfurt von 9:30 bis 5 Uhr morgens und halten Ausschau nach Menschen, die bei Kälte auf der Straße schlafen, erzählt Murat Badidi vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten.
Wir halten dann bei den Leuten an, bieten denen erstmal einen Tee an, kommen dann langsam ins Gespräch, bieten den Decken an und versuchen halt die Klienten zu überreden, mitzukommen, da es ziemlich kalt ist und versuchen halt unser Bestes, aber oft klappt es auch nicht.
Denn viele Obdachlose haben psychische Probleme, Ängste. Für die Sozialarbeiter ist es schwer, an sie ranzukommen und in eine sichere Unterkunft zu bringen.
Es ist auch eine schwierige Situation, wenn man das tagtäglich mitkriegt, dass die Leute nicht mitkommen, weil wir haben alle ein warmes Zuhause. Wenn man das dann so sieht, bei Minusgrade, dass die da nicht mitkommen, das ist schwierig, aber man kann halt nichts machen. Man gibt halt noch eine Decke dazu oder einen Schlafsack, sodass es schön warm ist. Aber mehr können wir dann auch nicht machen.
Denn die Sozialarbeiter dürfen die Obdachlosen nicht zwingen, mit ihnen zu kommen, auch wenn es ja zu ihrem eigenen Schutz ist. Die Mitarbeiter haben rechtlich keine Handhabe. Murat Badidi macht die Arbeit trotzdem gerne. Er macht den Job im Kältebus seit 5 Jahren.
Was mir sehr viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und auch alle anderen Kollegen, wir machen das mit Herz.
In Frankfurt gibt es ungefähr 250 obdachlose Menschen. Für viele ist eine U-Bahn-Station die erste Anlaufstelle. In der B-Ebene am Eschenheimer Tor sind seit einigen Jahren Notschlafplätze eingerichtet, mittlerweile das ganze Jahr über. 80% der Obdachlosen kommen hierhin, der Rest schläft auf der Straße. Besonders schwer ist die Situation für obdachlose Frauen, erklärt Frankfurt-Sozialdezernentin Elke Feutel.
Der Schwerpunkt der Winteraktion liegt in diesem Jahr auf Frauen, weil Frauen in Obdachlosigkeit ganz besonderen Gefahren ausgesetzt sind und auch ganz anderen Gefahren und auch, weil Frauen sich deshalb mehr schützen müssen und die für uns schwerer zu finden sind, weil die an sehr versteckten Orten sich auch aufhalten.
Im vergangenen Jahr hat die Stadt deshalb eine eigene Übernachtungsstätte nur für Frauen eingerichtet. Das Zentrum samt Tagestreff ist in der Nähe des Zoos.
In Frankfurt ist der Kältebus wieder unterwegs und hilft Obdachlosen in der kalten Jahreszeit. Marie-Katharin Fromm berichtete. Die Autobahnen in Hessen sollen in Zukunft kräftig ausgebaut werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte im Mai einen Plan vorgelegt. Für Hessen sah der 30 Projekte vor, die beschleunigt umgesetzt werden sollen. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hielt das für zu viel und hatte für 23 Projekte plädiert. Und so soll es nun kommen. Darauf hatten sich die Ampelfraktionen in Berlin Anfang der Woche geeinigt. Mein Kollege Roman Janik hat mit unserem Wiesbaden-Korrespondenten Christoph Schelt darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, hat sich damit also Al-Wazir gegen Wissing durchgesetzt?
Ja, ich habe ihn das hier im Landtag gefragt, als ich ihn getroffen habe. Und aus Sicht von Tarek Al-Wazir stellt sich diese Frage nicht. Er sagt, das ist in der Sache sinnvoll, dass jetzt diese Projekte kommen und andere eben nicht. Der Bundesverkehrsminister, der habe ihn um seine Meinung gefragt und er habe sie im Frühjahr geäußert. Aber zwischen den Zeilen hat man natürlich schon gemerkt, dass sich Tarek Al-Wazir ziemlich freut, dass das jetzt genauso kommt, wie er eben im Frühjahr vorgeschlagen hat.
Was soll denn jetzt konkret bei uns in Hessen gebaut werden?
Auf der A5 zum Beispiel, da ist das der 8-spurige Ausbau zwischen Nordwestkreuz, über Bad Homburger Kreuz und weiter bis nach Friedberg. Allerdings nur dann 8-spurig, wenn effektiver Lärmschutz gleich mitgedacht wird. Denn in der Nähe zur Autobahn, da könnte bis dahin ja auch noch ein neuer Frankfurter Stadtteil entstanden sein, die sogenannte Josefstadt. Hören wir dazu kurz mal Tarek Al-Wazir.
Es ist ausdrücklich so, dass wir ja sehen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger einerseits natürlich funktionierende Verkehrswege wollen und andererseits auch von den Verkehrswegen betroffen sind, unter anderem durch Lärm. Und da zu einem guten Ausgleich zu kommen, ich glaube, das ist auch im Interesse von allen.
Ja, und damit bezieht sich Tarek Al-Wazir eben auf die A5. Was auch noch ein überragendes öffentliches Interesse hat, das sind diverse Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet, nämlich Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt, das Westkreuz Frankfurt und das Nordwestkreuz. Dann die A3 zwischen Mönchhof-Dreieck und der Anschlussstelle Flughafen, die soll auch 8-spurig werden. Und wo es auch Erneuerung, aber eben auch erstmal Baustellen und Staus geben wird, das ist die A45, die Sauerlandlinie. Da sind ja ganz viele Brücken marode, das alleine sind schon mal 9 Projekte, aber gerade die waren auch Tarek Al-Wazir besonders wichtig, denn es könne ja jeder sehen, was passiert, wenn so eine Brücke nicht hält. Hier in Wiesbaden, da haben wir das Beispiel Salzbachtalbrücke direkt vor der Haustür. Richtung Sauerland sind es die Menschen in und um Lüdenscheid, die darunter leiden.
Es sind 23 statt 30 Projekte. Einige wird also auch nicht kommen. Was denn zum Beispiel?
Ja, viele staugeplagte Hessinnen und Hessen, die dürften da besonders genau hinhören, wenn es um die A5 und die A3 geht. Nicht kommen wird nämlich zum Beispiel der 10-streifige Ausbau der A5 vom Frankfurter Kreuz bis zum Nordwestkreuz. Das war sehr umstritten, ist jetzt erstmal vom Tisch. Tarek Al-Wazir hat mir auch gesagt, warum er das für richtig hält.
Zehnstreifige Autobahn gibt es in Deutschland bisher überhaupt nicht. Und mir haben viele Leute gesagt, auch viele Freunde des Autofahrens, dass sie Verhältnisse wie in Los Angeles im Rhein-Main-Gebiet nicht wollen. Ich glaube, das sehen sehr viele so.
Ja, und was auch nicht kommen wird, das ist auf der A3 zwischen dem Mönchhof-Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz. Da wird auch zumindest vorerst nicht ausgebaut.
Sagt Reporter Christoph Scheldt im Gespräch mit Roman Jannik zum Autobahnausbau in Hessen. In den schummrigen Gassen des viktorianischen Londons, wo der Nebel dicht und undurchdringlich die Geheimnisse der Nacht verbarg, bahnte sich eine unheilvolle Geschichte ihren Weg. Tja, diese Zeilen spuckt ChatGPT in einem Affentempo aus, wenn man in Auftrag gibt, schreib den Anfang eines Groschenromans. Überraschend und erschreckend gut zugleich. Kein Wunder, dass der Umgang mit künstlicher Intelligenz ein großes Thema auf der Frankfurter Buchmesse ist. Reporterin Simone Thielmann berichtet.
Jennifer Becker hat es getan. Sie hat eine KI für sich schreiben lassen. Auftrag oder Prompt, wie es in der KI-Sprache heißt, erfinde eine Kurzgeschichte über Maria und Thomas.
Alleine eine weiblich gelesene Person und eine männlich gelesene Person hat bei ChatGPT schon die Formel ergeben, es muss eine Liebesgeschichte sein, was ich aber gar nicht wollte.
Erzählt die Autorin und Kulturwissenschaftlerin von der Uni Heidelberg.
Es gab auch sehr, sehr viele abgegriffene Phrasen, die entstanden sind. Als Beispiel, Maria und Thomas bestätigen sich sehr oft ihre Freundschaft. Also, oh, wie toll, dass wir befreundet sind. Ah ja, wir sind ja schon seit so langer Zeit befreundet. Wie schön, lass uns heute unsere Freundschaft feiern.
Trotzdem, einen Markt für KI-generierte Literatur sieht Jennifer Becker in Zukunft durchaus. Und das nicht nur bei Arztromanen oder Gebrauchsfantasy. Schon jetzt beobachtet sie Kinderbücher, die im Self-Publishing-Bereich von Amazon Erfolg haben.
Da sind tatsächlich ein paar interessante Sachen dabei, seien es jetzt irgendwie Space-Delfine oder andere Figuren, die erstmal schon auch eine gewisse Originalität mitbringen, weil KI kann das nämlich sehr gut.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels beobachtet die neue Flut der KI-Romane jedenfalls mit Sorge.
Es ist illegal, was in den meisten generativen KIs drin ist, was damit gelernt wurde, ist auf nicht sauberem Wege da reingekommen.
Sagt Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom KLEF. Zusammen mit anderen nationalen Buchverbänden hat der Börsenverein während der Messe einen Appell an die EU gerichtet. Hauptforderung: KI-Firmen wie zum Beispiel ChatGPT müssen transparent machen, mit welchen Inhalten sie gefüttert wurden. Nina George, Bestseller-Autorin und Präsidentin des European Writers Council, stimmt ihm zu.
Wir wissen auch, es stecken sehr viele New York Times-Bestseller drin, Fantasy, Romantasy. ChatGPT ist auch voll von 50 Shades of Grey, Salman Rushdie und auch Harry Potter. Und es sind Milliardenprofite, die damit generiert werden.
Ein krasses Problem findet sie auch für ihr eigenes Urheberrecht.
Ich wurde weder gefragt, noch kann ich sagen, nehmt das dort raus, weil die Systeme vergessen nicht. Und ich wurde natürlich auch nicht bezahlt.
KI ist die neue, große, noch etwas schemenhafte Teilnehmerin auf der Frankfurter Buchmesse. Doch manchmal erzeugt sie auch leuchtende Augen, vor allem wenn es um KI als Werkzeug zur Arbeitserleichterung geht. Zur Rechtschreibprüfung, als Übersetzungshilfe oder für die Sortierung der wäschekörbeweise eingeschickten Manuskripte.
Das Thema künstliche Intelligenz auf der Buchmesse, wie man die KI dort sieht, hat uns Simone Thielmann berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.